Guten Abend. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten und nicht der Gesamtsituation haben wir leider keinen Herald. Deswegen sage ich mich selber an, zu mir gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was zu erzählen über Musik. Naja, für Hacker vielleicht, also Leute, die unter anderem ganz gerne Code schreiben und nicht nur mit Musikinstrumenten im klassischen Sinne zu tun haben. Also ohne große Vorrede fange ich mal an. Noch funktioniert die Technik bei mir, das ist hervorragend. Mal sehen, wie das sich weiterentwickelt. Also, worum geht das hier eigentlich? Ist eine bestimmte Supercollider, ist hier das Mittel der Wahl? Es gibt viele andere Sachen. Der ein oder andere kennt sowas wie Pure Data beispielsweise, Max MSP, wie auch immer, Chuck, Faust. Supercollider ist eine Plattform für Audiosynthese, algorithmische Komposition, also irgendwie so ein Ding, mit dem man nicht nur Audio herstellen kann, sondern auch Audio im allerweitesten Sinne in der Zeit anordnen kann. Klänge, Geräusche, Töne, die in der Zeit angeordnet sind, werden ja postmodernerweise meistens als Musik bezeichnet. Insofern passt also der Titel des Talks auch hier. Wer benutzt das Ganze? Natürlich Musiker, bestimmte Arten von Musikern, die vielleicht ein bisschen experimenteller unterwegs sind oder die bestimmte Möglichkeiten brauchen, die ihnen andere Lösungen, vielleicht eine Gitarre oder ein Klavier oder ein Synthesizer, nicht bieten. Künstler im weitesten Sinne, denn Supercollider bietet auch Möglichkeiten, beispielsweise über Netzwerk oder auch wenn man das auf bestimmte Hardware-Plattformen bringt, mit der Außenwelt in Interaktion zu treten, um Installationen zu machen. Nehmen wir an, man hat irgendwie so Lichtinstallationen, die könnte man da einbinden oder man könnte vielleicht auch mit sowas wie OBS sprechen. Das habe ich jetzt hier nicht vorbereitet, weil mir dann wahrscheinlich das Ganze hart wegcrashen würde. Naja, und zu guter Letzt Forscher, die irgendwie mit Sound arbeiten. Nichts von alledem bin ich wirklich. Ich benutze es trotzdem. Warum? Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich schreibe ab und zu schon mal ganz gerne Code. Ich mache auch ganz gerne mal Musik in meiner Freizeit. Und da, was liegt da näher, als sich mal mit einer Lösung zu beschäftigen, die nicht nur kostenlos, sondern auch noch Open Source ist und die auf allen wesentlichen Plattformen, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Tablet-Betriebssystemen, läuft. Ganz kurze Einordnung, woraus besteht das eigentlich? Ich habe jetzt mal schamloserweise mich an der Dokumentation bedient, denn die Dokumentation ist richtig gut. Das ist nicht selbstverständlich bei solchen Programmen. Hier ist extrem viel Liebe und Arbeit reingeflossen und es wird sehr gut weitergepflegt. Also ich würde allein wegen der Dokumentation ganz klar empfehlen, wer sich mal mit so programmiertechnischen Ansätzen auseinandersetzen will, um Musik zu machen, um Kunst zu machen, der sollte sich tatsächlich Supercollider anschauen. Ist eine ziemlich modulare Architektur, besteht aus einem Server, genannt SC-Synth. Das ist ein eigenes Binary, was dann da aufgemacht wird. Und eine Interpreter-Komponente, die eine bestimmte Programmiersprache, die auch Supercollider heißt, heißt hier alles Supercollider, damit man auch ja nicht durcheinander kommt, interpretiert. Das Ganze ist angebunden über Open Sound Control, OSC, dem einen oder anderen, der sich schon mal so im Musikumfeld mit Elektronik auseinandergesetzt hat, wird das ein Begriff sein. Das Schöne daran ist, an dieser Modularität ist, man kann diesen Server, der die ganze Audiosynthese macht und die Organisation von Klängen und Events in der Zeit austauschen oder man kann ihn einfach verwenden und einen eigenen Client dran flanschen. Man braucht also gar nicht unbedingt diese Programmiersprache benutzen und diesen Interpreter benutzen und diesen Bytecode, der da irgendwo dahinter steckt. Man kann auch, und das wird auch gemacht von manchen Leuten, sagen, oh, ich programmiere gerne in Lisp zum Beispiel. Und dann baue ich mir irgendwas, was in Lisp eingebettet ist und das spricht dann OSC. Das schickt dann hier die entsprechenden Nachrichten, die der Server versteht. Und der Server macht dann das, was typischerweise relativ unsexy ist bei diesem ganzen Audio-Ding, nämlich die Synthese und vor allen Dingen die Echtzeitverarbeitung. Wer sowas schon mal versucht hat, selber zu programmieren, weiß, das ist nicht unbedingt ein Geschenk. Naja, aber hier in diesem Talk will ich mich mal darauf konzentrieren, das wirklich so zu machen, wie die Entwickler von Super Collider sich das vorgestellt haben. Das heißt, wir benutzen das ganze Paket. Das ist eingebettet in einer Applikation, einer Integrated Development Environment, die gar nicht so furchtbar ist. Früher war das mal mit Emacs gelöst. Mittlerweile geht man ja in vielen Bereichen, ob das Isabelle ist oder ob das eben hier Super Collider ist, weg von irgendwelchen Emacs-basierten Oberflächen und baut das alles selber. Auch das hier, genauso wie die Dokumentation, ist meines Erachtens ziemlich gut gemacht und eindeutig satisfaktionsfähig. Aber man könnte viel sagen. Das ist relativ uninteressant. Eigentlich geht es ja hier darum, dass man mal ein bisschen Krach macht. Was haben wir hier? Ein Bild. Sinusoszillator. So ein bisschen das Hello World eigentlich der Audioprogrammierung, der digitalen Signalverarbeitung, wenn man jetzt nicht gerade mit irgendwelchen Filtern direkt einsteigen will. Und den meisten wird das vertraut sein. Da kommt dann, gibt man sowas rein wie eine Amplitude. Das heißt also die Auslenkung dieser Sinuswelle und eine Frequenz. In diesem Fall wird das dann wahrscheinlich ein Hertz sein. Und am Ende kommt dann hier irgendwie so eine Wellenform heraus. Wie würde das jetzt in Super Collider aussehen? Ungefähr so. Bevor ich jetzt gleich in den hoffentlich funktionierenden Live-Teil des Talks reingehe, erkläre ich mal das hier ganz kurz auch an den Slides. Wir haben hier so einen Block, der in geschweiften Klammern eingeschlossen ist. Das ist eine Funktion. Der eine oder andere wird sagen, Funktion, anonym deklariert, das ist doch relativ angenehm. Ja, das hat tatsächlich so funktionale Programmierungsanteile hier, diese Sprache, was es mir relativ sympathisch macht. Und hier dieses Punkt Play, da wird irgendwie so eine Methode aufgerufen, die so diese Funktion mitbringt, die Play heißt. Ah, so ein bisschen objektorientiert ist das offenbar auch. Hier haben wir diesen Sinusoszillator, das ist auch so ein Objekt, so eine Klasse, da wird so eine Methode auch aufgerufen, AR. AR steht für Audio Rate. Da wird also mit der Rate, mit der Audio generiert wird. Typischerweise ist das sowas wie 44,1 Kilohertz oder in diesem Fall, weil wir ja professionelles Broadcasting hier betreiben, 48 Kilohertz ein Signal generiert. Und man kann jetzt dieser Methode noch ein paar Argumente übergeben. Da gibt es so eine Keyword-Syntax, die vielleicht auch aus anderen Programmiersprachen bekannt sein könnte. Hier sagt man, da gibt es eine Frequenz, das ist jetzt mal einfach zufälligerweise 230 Hertz. Und hier gibt es so ein Argument, das sagt, mach das mal bitte nicht so laut, mach das mal mit halber Lautstärke, also nicht gleich Vollstoff auf die Ohren, weil sonst fangen die vielleicht an zu bluten. So, das ist jetzt auch schon tatsächlich die letzte Folie, die ich habe. Ich würde da mal direkt reingehen und versuchen, das nicht nur sehen und erklärbar zu machen, sondern auch hörbar. Dazu schalte ich das mal hier um. Gehe mal selber in dieses Fenster rein. So, jetzt sehen wir hier diese Super Collider IDE. Ich habe das schon mal alles gestartet, weil ich das hier mit Jack verbinden musste, damit ihr das auch hoffentlich im Stream hören könnt. Was haben wir hier? Wir haben einmal ein riesiges Textfeld. Da kann man dann Dinge eingeben, Code. Wir haben hier so einen Help-Browser. Da könnte man jetzt irgendwas suchen. Weiß ich nicht, wenn man jetzt wissen will, was ist eigentlich dieser Sinusoszillator da. Gebe ich mal Suchtext ein. Ah, ein interpolierender Sinus-Wavetable-Oszillator, also wahrscheinlich hohe Qualität. Ha, generiert eine Sinuswelle. Wer hätte das gedacht? Da hat man dann hier so Klassenmethoden, irgendwie so abgeleitete Methoden, Beispiele, die sind immer sehr hilfreich, weil, naja, an Beispielen lernt man ganz gut. Die Dokumentation ist echt so gut, man braucht kein ganz Stack Overflow dafür. Man kann einfach mit der Dokumentation programmieren und das funktioniert in den meisten Fällen hervorragend. Hier unten hat man dann noch so ein Fenster, wo man dann Output hat, wie man das vielleicht kennt bei irgendwelchen interaktiven Programmierlösungen, so weiß ich nicht, Lisp, Python, Ruby, keine Ahnung, ist das interaktiv? Kann wohl sein. Naja, programmieren wir mal was. Macht das mal ein bisschen größer, damit man das hier auch vernünftig sieht. Hello World geht natürlich. Und jetzt sieht man hier unten, Hello World wurde ausgegeben und der Rückgabewert ist auch Hello World. Aber wir wollen ja nichts sehen, wir wollen was hören. Also mache ich mal hier ungefähr das Beispiel, was ich auf den Folien hatte. Die Frequenz 230. Und jetzt sage ich ihm hier, dupliziere das bitte mal, weil wir sind in Stereo. Normalerweise würde er einfach nur Mono machen. Das heißt, ihr würdet das Signal nur auf einem Kanal hören und das ist relativ unspannend. So, jetzt habe ich hier diese Funktion, die also einen Sound generieren soll. Jetzt muss ich hier noch sagen, spiel das mal bitte ab. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, wo es uns dann hoffentlich nicht um die Ohren fliegt. Jetzt müsstet ihr was hören. Ich höre auf jeden Fall was. Ich sehe auch, dass es im Stream rausgeht. Also soll das wohl klappen. Wunderbar. Das möchte aber keiner auf die Dauer hören, weil das relativ uninteressant ist und auch ziemlich nervig und ungesund. Deswegen machen wir mal was anderes. Störgeräusche. Vielleicht passt das ja zu dem, was hier im Anschluss noch kommt. Dieser Unit Generator, wie man so im DSP-Sprech sagt, der generiert, wie man hier in der Doku sieht, random Impulses. Denkt einfach sowas wie Geigerzähler. Und der generiert das so mit so einer Rate von 20, was auch immer das heißen wird. Wir hören uns das mal an. Naja. Da hat man auch schon überzeugendere Sachen gehört. Was könnte man denn nochmal mal damit machen? Man könnte vielleicht sagen, ich möchte das Ganze filtern. Bei so einem Synthesizer wird man jetzt vielleicht sagen, entweder ich habe so eine feste Struktur, alles ist schon vorkonfiguriert, fest verschaltet, oder ich habe vielleicht so eine Modulationsmatrix, oder ich habe vielleicht ein physikalisches Modularsystem irgendeines Herstellers und kann dann da so Kabel reinstecken. Hier macht man das einfach, indem man Funktionsaufrufe verknüpft. Wollen mal schauen, wie das aussieht hier. Das ist so ein Bandpassfilter. Da wird also so ein Segment aus dem Audiospektrum rausgefiltert. Das soll jetzt mal hier bei, weiß ich nicht, 600 Hertz liegen. Dann haben wir noch so einen Q-Faktor. Das ist so ein bisschen wie schmal eigentlich dieses Band ist. Je schmäler das Band ist, desto tonaler wird das Ganze. Das können wir eigentlich mal ausprobieren. Ich lasse das jetzt mal hier auf dem Default-Wert 1,0 stehen. Und das müsste man jetzt eigentlich auch schon ausführen und hören können. Relativ leise das Ganze. Ziemlich weggefiltert. Wir machen das mal schmäler hier, dieses Band. Und vielleicht sollten wir es tatsächlich etwas lauter machen, damit man es auch dann hören kann. Naja, gut. spannender wird das eigentlich, wenn man jetzt anfängt, nicht nur Sachen so statisch da reinzuschreiben, sondern ein bisschen Dynamik reinzubringen und etwas Größeres zu programmieren, vielleicht mit ein bisschen Zufall. Machen wir uns mal so eine Variable hier auf. Oder wartet mal einfach. Ich habe das doch alles hier vorbereitet. Ja. Muss ich das nicht alles live hier tippen? Dieses hier soll mal ein Beispiel sein, wie man mit relativ einfachen Mitteln relativ viel Krach machen kann. So, jetzt kann man das auch hier vernünftig im Stream sehen, hoffentlich. Hier wird jetzt so eine Variable aufgemacht. Wir schaffen uns mehrere Funktionen. Da wird irgendwie so zufällig so random Impulses generiert. Die werden dann gefiltert, auch wieder so mit einer zufälligen Frequenz. Und die werden zufällig im Stereospektrum gepannt, also ob die mehr links oder mehr rechts sind. Und das Ganze machen wir dann 23 Mal, weil, Gott, ne, man braucht einfach manchmal so Magic Numbers. Nun ja, das ist Rauschen. Man könnte noch relativ viel mehr sagen darüber, wie eigentlich man hier Dinge programmieren kann. Aber ich wollte jetzt als nächstes eigentlich mal zum Thema kommen, wie kann man jetzt eigentlich die Dinge in der Zeit anordnen? Wie kann man eigentlich mit diesen relativ einfachen Sachen, wir haben gesehen, man kann irgendwelche Töne. Man kann Geräusche erzeugen, man kann die irgendwie filtern, man kann die anordnen im Stereospektrum, also so einfache Sachen. Wie kann man damit eigentlich Musik machen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte jetzt hier auch sich irgendwelche Routinen programmieren, die dann Events generieren, die in der Zeit angeordnet sind und all das ist möglich und auch durchaus praktisch. Nehmen wir an, man möchte mal irgendwie eine eher mathematische Idee ausprobieren davon, wie klingt eigentlich irgendeine Zahlenfolge, wenn ich die Elemente dieser Folge mappe auf Tonhöhen oder auf irgendwelche anderen musikfaktoriellen Parameter. Das sparen wir uns jetzt hier mal. Wir gehen mal rein in das, was so mehr dieses Live-Coding-Ding ist. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Man programmiert also just in time Dinge. Dafür habe ich jetzt gerade nicht so ganz die Zeit und die Muße, ehrlich gesagt, wirklich alles just in time zu machen. Das würde ein bisschen zu lange dauern. Deswegen habe ich auch da wieder was vorbereitet. Na, das ist schon fast wie so eine Kochsendung hier. Mach mir mal hier so einen Mixer auf. Der wird gleich noch hilfreich sein. Und jetzt sehen wir hier, mach das mal ein bisschen größer, dass man es, ja, dass es nicht so ganz seltsam umbrochen ist. Eine Abstraktion, die ganz hilfreich ist, nämlich um sich so Synthesizer, also irgendwie so Audiogeneratoren selber zu definieren, mit diesem Synth-Dev-Aufruf hier. Ich gebe dem Namen, dieses Backslash sagt einfach nur, das ist ein Symbol. Das ist so ein bisschen so wie Symbole aus Programmiersprachen, die man vielleicht kennt. Die sind irgendwo global bekannt in der Umgebung, in der sich das alles abspielt. Hier haben wir jetzt eine Funktion drin, die die eigentliche Aufgabe der Klangerzeugung oder Klangverarbeitung auch übernimmt. Die hat Argumente, da gibt es so eine Argumentsyntax mit so Pipe-Symbolen. Auch das, Anlehnung an andere Programmiersprachen. Das Konzept Variablen haben wir schon gesehen. Hier wird jetzt irgendwie so ein Signal generiert, da wird irgendwas mit so einem Tiefpassfilter gefiltert, so eine Rechteckschwingung mit einer definierten Frequenz. Das Ganze hat eine Hüllkurve, die hier da noch drauf liegt und noch ein paar andere Parameter. Das kann man alles, wenn man möchte, hier in der Dokumentation nachlesen, was das alles für Parameter sind. Das könnt ihr auch dann mal selber zu Hause machen. Wir haben ja jetzt alle relativ viel Zeit zu Hause. Da ist das doch die ideale Gelegenheit, mal ein bisschen was Neues zu lernen. Und dann haben wir hier noch so eine Hüllkurve für die Lautstärke des Ganzen, so wie man das von einem Synthesizer gewohnt ist. Also ne, irgendwie ein Oszillator, Filter, Filterhüllkurve, Hüllkurve für die Amplitude des Ganzen und am Ende wird es dann ausgegeben, wird noch im Stereospektrum verteilt, Stereopanorama verteilt und dann war es das. Ja, so eine relativ einfache Geschichte. Da haben wir ja noch so ein paar andere Sachen, so eine Art Kickdrum, wie so eine Art Hi-Hat. Weiß nicht, vielleicht erkennt ja sogar jemand, wo diese Zahlen herkommen. Die habe ich mir natürlich nicht selber ausgedacht, sondern das ist angelehnt an ein relativ bekanntes Gerät mit einer numerischen Bezeichnung eines japanischen Herstellers. Dann haben wir noch so ein paar andere Instrumente. Naja, das ist so irgendwie so eine Sache, die man dann mal machen kann, wenn man so anfängt. Man definiert sich also erstmal so ein paar Instrumente. Und die muss man jetzt dem Server bekannt machen. Ich führe das aus. Das hat offenbar funktioniert. Das ist sehr gut. Die sind jetzt auf dem Server bekannt. Die kann ich da also dann verwenden. Hier haben wir jetzt noch ein paar Effekte, weil so ganz trocken ist es ja auch blöd. Da haben wir irgendwie so ein Reverb, das mit einer Quellenangabe, wie sich das gehört, einfach mal was nachprogrammiert. Das Schöne, was ich persönlich wirklich an Super Collider extrem genieße, ich sehe irgendwo einen DSP-Effekt, ich sehe irgendwo eine musikalische Idee, die eher technisch beschrieben ist und für meine Begriffe kann ich die hier relativ einfach umsetzen. Die Programmiersprache ist ideal darauf ausgerichtet, und die Klassenbibliothek, die dahinter steckt, sowieso solche Dinge zu tun. Man muss sich da nicht großartig verrenken. Wer schon mal einen Reverb von innen gesehen hat, der wird sagen, ach ja, das kommt mir hier so ungefähr bekannt vor. Das ist jetzt ein relativ Standardansatz, um so einen Reverb herzustellen. Da haben wir hier noch irgendwie so ein anderes Reverb. Sachen, die auskommentiert sind, die können eigentlich weg. Und da ist eine Frage, natürlich in jedem Code stehen auch irgendwie so Fragen drin. Weiß nicht, vielleicht hat jemand die Antwort auf die Frage. Ich glaube, die Antwort ist ja, es funktioniert. Das ist meistens das Wichtigste. Es geht hier ja nicht darum, dass wir irgendwie Produktionscode generieren, der irgendwo dazu dient, Geld zu verdienen und Menschen glücklich zu machen, sondern es ist Kunst und man darf wirklich auch Dinge mal so hinschreiben, wie sie einem in Sinn kommen, ausprobieren und wenn es funktioniert, ist das Erfolgskriterium, das man da heranziehen möchte. So, jetzt haben wir uns also Dinge definiert, wir haben Instrumente, Synthesizer, wir haben Effekte und jetzt kommt die Aufgabe, die spannende Aufgabe, wie ordnen wir das eigentlich jetzt an, um damit so eine Art Musik zu machen. Dafür gibt es auch verschiedene Ansätze. Ich habe mal hier den Ansatz gewählt über Patterns. Da gibt es eine reichhaltige Sprache, die SuperCollider zur Verfügung stellt. Wir haben hier die Möglichkeit, solche Patterns zu definieren. Wir sagen eigentlich, nimm mal dieses Instrument hier, spiel da mal Tonmaterial aus einer Skala, das ist jetzt hier der späten vorgerückten Stunde angemessen, ganz einfach, ne? Moll. Ich glaube, die häufigste Tonart in Techno ist immer noch A-Moll oder sowas in der Richtung. Hier haben wir dann zufällige Auswahl von Skalentönen. Da wird so ein Pattern generiert, das sich unendlich oft wiederholt. Dann würfeln wir so ein bisschen mit so einer Normalverteilung, einen Decay-Wert, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert ist. Dann haben wir hier noch so ein Pattern, das sich einfach wiederholt für die Dauern, dass wir so eine ansatzweise wiedererkennbare rhythmische Struktur da drin haben, die nicht komplett gewürfelt ist, weil das ist so eine Sache bei algorithmischer Komposition, wenn man bestimmte Aspekte komplett random würfelt und da nicht Constraints drauf packt, dann klingt das hinterher oft sehr, sehr seltsam. Deswegen manchmal ist weniger Zufall echt mehr Musik. Und zu guter Letzt sagen wir noch, ah, mach das mal bitte nicht zu laut, mach mal hier nur ein Drittel Lautstärke. So, jetzt nehmen wir uns das her und machen Varianten davon. Wir legen das mehrmals übereinander hier mit so einem Pattern, das sagt, nimm das eigentlich mal, was hier jetzt so kommt, spiel das parallel ab und spiel das auch mit Zeitversatz ab. Also das Original-Pattern startet dann bei 0, dann gibt es eins, das variiert wird, wo so ein bisschen die das im Grunde von den Dauern rückwärts gespielt wird. Das setzt dann bei Zeitpunkt 3 ein, dann leicht versetzt eins, was so ein bisschen um eine Quinte runtertransponiert ist. Und dann gibt es irgendwie noch eins, was so ein bisschen hochtransponiert ist, was dann auch nochmal da ansetzt. Und hier gibt es noch weitere Variante. Und das Ganze jagen wir dann mit so einem weiteren Pattern, das sagt, machen wir mal so einen Effektbus auf. Durch dieses Shimmer-Reverb durch. Ja, und dann haben wir hier eigentlich schon so relativ komplexes Pattern. Dann haben wir noch ein komplett einfaches Pattern, so stumpfe Four-on-the-Floor-Bass-Drum. Ups. Aber irgendwie noch so ein nicht komplett stumpfes, aber auch nicht wirklich kreatives Hi-Hat-Pattern. Haben wir irgendwie noch so einen Bass. Der ist natürlich auch ungefähr passend vom Tonmaterial her. Und oh, da haben wir noch ein weiteres Pattern hier. So, wenn ich das jetzt ausführe, sollte ungefähr Folgendes passieren. Es sollte erstmal nichts zu hören sein. Und es kam auch kein Fehler, das ist also sehr gut. Jetzt seht ihr leider den Mixer nicht, den ich hier habe, weil ich das Fenster streame und nicht dieses andere Fenster. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe hier so einen Mixer, wo diese Patterns angezeigt werden und ich kann die starten, stoppen und in der Lautstärke verändern. Also ich muss nicht alles rein programmatisch machen, kann ich, aber ich finde das gar nicht so schlecht, einfach mal so Dinge auch ganz klassisch zu machen. Es wird ein bisschen was programmiert und dann kann man hinterher Teile der Ausführung auch so machen, als würde man mit, ich sag mal, klassischen elektronischen Musikinstrumenten oder klassischer Studiotechnik arbeiten. Wollen wir mal schauen, ob das so weiter funktioniert hier. Okay, jetzt haben wir hier so ein relativ einfaches Pattern. Jetzt können wir da noch eins draufgeben. Unglaublich spannend. Muss hier mal so ein bisschen die Pegel im Blick haben, dass mir das nicht explodiert und im Stream hinterher nur noch Grütze ankommt. Das ist etwas tricky. In einer echten Live-Situation hätte man dann natürlich ein bisschen direkteres Feedback. So sehe ich niemanden und ich höre auch nicht wirklich was. Also nicht von irgendeiner Soundanlage. Das Schöne ist, diese Pattern, die sind auch nicht unbedingt statisch, die kann ich auch verändern. Eine einfache Veränderung wäre, ich sag mal hier, ich ändere Cut-off-Frequenz von dem Bass. Jetzt hat es ihn anscheinend aufgehängt. Oh, jetzt bin ich wieder da. Oder auch nicht. So richtig weiß ich das nicht. Tja, jetzt versuche ich mal hier den Server in dem Programm neu zu starten, weil der hat sich anscheinend weggehängt. Das funktioniert nicht. Aber vielleicht, wenn ich die nochmal versuche, alle zu killen und dann neu starte, funktioniert es. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier auch gleich die Verbindung von meinem Jack nochmal neu setzen. Ja. Ja, oder auch nicht. Ich habe so den leisen Verdacht, dass das hier gerade auch mit dem OBS sich alles beißt. Ich würde sonst fast mal sagen, lassen wir es dabei bewenden. Hiernach soll ja sowieso irgendwie der Systemabsturz kommen. Vielleicht ist das auch eine ganz passende Überleitung. Und ich würde dann mal gucken, ob wir irgendwelche Fragen haben. Ich weiß nicht, wie das ohne Harold funktioniert. Hat da irgendjemand Ideen von der Regie? Ja. Ja, dann machen wir das doch mal.
Oh, ich hoffe. Hi, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Beim Lindwurm gab es technische Probleme. Jetzt springe ich ein und helfe zumindest beim Q&A von diesem hoffentlich großartigen Vortrag von Semiton. Die erste Frage, die ich habe aus dem Pad von euch: was sind denn die Unterschiede zu Sonic Pi, zu dem vorgestellten Projekt? Vielleicht einmal kurz, das sind eine ganze Menge Fragen.
Also ich höre hier gerade nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist.
Oh, ich glaube, das Publikum hat meine Frage verstanden, aber du, lieber Semiton,
Ja,
hast weder
ich
meine
hab's nicht gehört.
Anmoderation noch meine Frage verstanden. Hallo, sorry. Gut, jetzt so.
Ah, okay. Ja, jetzt
Die
höre ich
erste
dich. Sehr
Frage aus
gut.
dem Publikum ist: Was sind die Unterschiede zu Sonic Pi zum vorgestellten System?
Oh, Sonic Pi. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Sonic Pi ist irgendwie sowas in Python eingebettetes. Ich hoffe, mich schlägt keiner tot, wenn das falsch ist. Ich habe mich damit ehrlich gesagt nie auseinandergesetzt mit Sonic Pi. Das ist ein System, das vergleichsweise neu ist, glaube ich. Und irgendwo habe ich mal einen Cut-off gemacht und gesagt, so, ich gucke mir jetzt nicht noch wieder was Neues an. Aber ich glaube, es ist durchaus ähnlich und wahrscheinlich sogar teilweise davon von diesem hier inspiriert, genauso wie diese Super Collider auch von anderen Systemen, die vorher kamen, inspiriert ist.
Okay, das Publikum fragt weiterhin: Hast du den Code irgendwo veröffentlicht, irgendwo auf einem der üblichen Repositories? Man will das nicht alles abtippen?
Ist nicht veröffentlicht, könnte ich mal machen bei Gelegenheit. Weiß nicht, ob man dann noch mal irgendwo ein URL oder so nachreichen könnte. Müsste ich mir noch mal überlegen, wo ich das am besten hinschmeiße. Im
Im
Moment habe
Zweifel.
ich ein privates Git-Repository da. Mehr auch nicht.
Okay, ansonsten einfach beim nächsten Event nochmal einen Lightning Talk einreichen und kurz sagen: Jetzt ist es released, guckt hier, tut damit Dinge. Oder ich habe gehört, Twitter eignet sich auch ganz gut, um so anzukündigen, dass es jetzt Code gibt.
Das ist Twitter gerade ein guter Punkt. Es gibt auf Twitter irgendwie sowas, dass Leute Super Collider Code als in Twitter-Format auch rausbringen. Das ist relativ interessant. Das wird man relativ leicht finden über die üblichen Suchmaschinen.
Okay, die nächsten beiden Fragen kann man, glaube ich, miteinander sehr gut verbinden. Und zwar ist die Frage, was hast du damals schon Cooles gemacht? Und die zweite Frage ist, wie robust ist Super Collider für Live-Anwendungen? Ich glaube, wenn man diese beiden Fragen verbindet, gibt das ein durchaus gutes Potenzial für eine Anekdote deinerseits.
Ja, die Anekdote, die hatten wir ja jetzt gerade, wobei ich sagen muss, die Robustheit könnte darunter gelitten haben, dass ich hier ein vergleichsweise für meine Begriffe komplexes Setup fahren musste mit dem OBS, also aus Super Collider raus in Jack, aus Jack raus in OBS. Dann läuft hier ja parallel noch ein Mumble, damit ich dann mit Regie und Herald verbunden bin. Da gibt es interessante Interaktionen, sagen wir das mal so. Für ein normales Setup, wo man wirklich nur den Super Collider laufen lässt, sehe ich die Robustheit durchaus gegeben. Man sollte natürlich gucken, dass man eine vernünftige Soundkarte hat, die ordentlich unterstützt wird. Man sollte Jack und Super Collider mit Realtime Scheduling laufen lassen. Das muss man halt gucken, wie man das auf dem Betriebssystem der Wahl vernünftig einrichtet. Ist ein bisschen technisch, ist aber, glaube ich, durchaus den meisten Leuten, die hier bei solchen Veranstaltungen zuhören und sehen, zuzutrauen. Was habe ich damit schon Cooles gemacht? Ehrlich gesagt, ich würde nicht so weit gehen und sagen, ich habe damit irgendwas Cooles gemacht. Für mich persönlich ist es ein Werkzeug, um schnell Dinge ausprobieren zu können, die mir entweder einfallen oder die mir über den Weg laufen. Ich lese vielleicht irgendein Paper oder lese irgendwas in einem Buch und kann das hier im Vergleich zu allen anderen Systemen, die ich mir mal so angeschaut habe, am schnellsten umsetzen.
Würdest du sagen, dass die Software stabil genug ist für Live-Anwendungen?
Definitiv.
Dann habe ich noch eine ganz kurze Ja- oder Nein-Frage. Ist es möglich, WAV-Files als Sample zu verwenden? Waveform?
Ja.
Sehr gut. Und dann möchte das Publikum wissen, ob man auch Mikrofone verwenden kann als Input für Super Collider.
Jegliche Audioquellen, die man reinkriegt, kann man da auch verwenden.
Gut, kommen wir zu den Interfaces. Was geht da? Das Publikum fragt, ob man zum Beispiel MIDI-Geräte oder USB-Unterstützung für irgendwelche haptischen Interfaces oder ganz fancy Shit, was geht da?
Alles. Es geht MIDI, es geht eine Maus, es gehen Gamepads, es geht, wenn man auf bestimmten Plattformen unterwegs ist, auch General-Purpose-IOs, Analog-Digital-Wandler oder umgekehrt. Es geht natürlich sowas, so ein Oldschool-Kram wie TCP und UDP oder halt darauf aufsetzen, sowas wie ne, Open Sound Control, das ist ja nativ da drin. Das Ganze ist nach allen Seiten hin komplett offen und gut dokumentiert. Also ich glaube, es gibt nichts, was man technisch machen kann, was man mit diesem System nicht machen könnte.
Wow, das klingt nach einem sehr, sehr hackable System. Viel mehr Fragen gibt es jetzt hier gerade auch nicht. Einen großartigen virtuellen Applaus für Semiton und seinen großartigen Vortrag zu Super Collider.